Guten Morgen, lieber Wolfgang.
Guten Morgen, lieber Micky.
Ich sehe, wir sind farblich aufeinander abgestimmt. Wir sitzen hier beide in einem indigo-blauen Sweatshirt. Ja. Ist das die Assimilation, die irgendwann vonstatten geht, wenn man einfach nur lang genug unter demselben Dach podcastet?
Ja, das ist die Assimilation. Und das Schöne ist, es ist sozusagen unabgesprochen passiert. Und das ist schon nochmal die Steigerung von all dem.
Ich werde auch immer grauer. Das heißt also auch da findet
dich
im Grunde
an.
Eine Angleichung statt.
Ja,
ja, ja nun. Du bist ja unser aller Vorbild, da ist das ja insofern, ist das ja nur konsequent.
Die entscheidende Frage ist nur die, wo wird das alles enden?
Du, wenn es am Ende für mich im Ländle enden sollte, da wo die Sonne immer scheint und wo der Wein gut ist und das Essen gut, dann ist das doch erstmal gar keine, Wolfgang, wo du bist, da müssen wir alle erst noch hinkommen.
Vielen Dank und dann noch in die Stadt, in der die Bahnhöfe bis in die Ewigkeit gebaut werden.
Das ist ja nun wirklich absolut, absolut zutreffend. Du hast dich mit jemandem unterhalten.
Der aus Stuttgart kommt.
Der aus Stuttgart kommt und dessen Karriere ja noch nicht wirklich zu Ende ist, aber zumindest die Karriere als Tagesthemenmoderator ist zu einem Ende gekommen. Ja. Es sollten ihm einige nachfolgen. Und trotzdem ist der Mann ja nicht aus dem Geschäft raus, denn Thomas Roth, das ist dein Gesprächspartner, ist ein sehr aktiver Beobachter des politischen Geschehens und ein profunder Kenner Russlands.
Weil er auch der Vorsitzende ist dieser Lev Kopelev-Stiftung, Lev Kopelev, russischer Dissident, der dann ausgebürgert wurde, den Thomas Roth auch kennengelernt hat, wie er überhaupt sehr viele Kontakte hat, auch in diese ganze russische Exilantenszene, wo viele ja auch sehr, sehr viele von denen in Berlin leben. Mhm. Lass mich eins noch zu Stuttgart und Thomas Roth sagen. Also eigentlich kommt Thomas aus Heilbronn, dann hat er in Heidelberg studiert, dann war er in Stuttgart bei einer Jugendfunksendung, bei einer Radiosendung namens Point. Damals, wir reden von den 80er Jahren, haben sich unsere Wege gekreuzt. Wir haben auch etliche Sendungen zusammen gemacht.
Unter anderem deine letzte beim SWR.
Die allerletzte dann. Dazwischen lagen aber 30 Jahre, wo er dann erst in Südafrika war, dann 3 Turns hatte, Korrespondententurns in Russland. Zum Schluss in New York war als Korrespondent und ganz zum Schluss eben noch ein paar Jahre Moderator der Tagesthemen.
Ja, also deswegen, da ist nun einiges an Expertise vorhanden. Und in diesem Gespräch habt ihr euch explizit nur über Russland unterhalten? Fragezeichen?
Also schwerpunktmäßig doch über Russland, weil es das alles dominierende Thema ist und weil es schon auch etwas ist, was ihm auf der Seele liegt. Man muss vielleicht dazu sagen, Thomas Roth hat den Aufstieg von Putin sehr nah beobachtet. Er war da dran. Er hat auch zig Interviews mit ihm gemacht. Ja. Er hat ihn erlebt, beobachtet, begleitet. Hat dann natürlich auch im Rückblick eine Veränderung, wie wir alle festgestellt, aber warnt nach wie vor eindringlich davor, ganz platt formuliert, diesem Mann irgendetwas zu glauben. Wladimir Putin ist KGB sozialisiert, ein professioneller Lügner, Täuscher, Trickser, jemand, der nur eines akzeptiert. Ich glaube, dass ich Thomas da richtig interpretiere, und das ist Stärke. Militärische und politische Stärke. Alles andere spielt keine Rolle.
Lässt ja nicht darauf schließen, dass der Vorschlag von Rolf Mützenich, den Konflikt einzufrieren, etwas ist, bei dem Thomas Roth sagen würde, super Idee.
Nein, und also wenn du mir jetzt diese persönliche Bemerkung gestattest, also dieser Vorschlag war ja allein deshalb albern, weil zeitgleich Putin gesagt hat, es sei doch absolut lächerlich, die Vorstellung, er als Putin, er als Vertreter einer Weltmacht, würde mit einem Land verhandeln, dem die Munition ausgeht.
Und da hat er natürlich auch aus der Position von Putin völlig recht.
Aber Mützenich steht da und müsste sich zumindest im Nachhinein ein paar Fragen stellen, die er sich eigentlich besser hätte vorher stellen können.
Das ist absolut korrekt. Und der arme Lars Klingbeil muss jetzt von Talkshow zu Talkshow dingeln und die ganze Zeit seinen Fraktionsvorsitzenden verteidigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so in die Augen von Lars Klingbeil blicke, er muss da Dinge verkaufen wie so ein Home-Order-Shopping-Television-Verkäufer, von denen er jetzt auch nicht hundertprozentig überzeugt ist. Aber das können wir ihn bei Gelegenheit möglicherweise selber mal fragen.
Und dann hat er auch noch Olaf Scholz im Rucksack sitzen.
Das sind wunderbare Schlussworte.
Gut.
Über andere Siege oder Niederlagen sprechen wir beim nächsten Mal, mein lieber Wolfgang.
Unbedingt.
Denn dann werden ja die beiden Spiele der Nationalmannschaft hinter uns liegen. Und dann werden wir uns natürlich auch wieder freudvollere Themen zugeben.
Ich finde auch, wir müssen zwangsläufig dann auch über die Torwartposition sprechen.
Das werden wir tun.
Aber das heben wir uns auf fürs nächste Mal.
Das machen wir, Wolfgang. Jetzt freue ich mich erstmal auf dein Gespräch mit Thomas Roth und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Es ist Sonntag, der 24. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel.
Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
Er war lange ARD-Fernsehkorrespondent in Moskau. Er ist heute der Vorsitzende des Lev Kopelev-Forums. Und wir reden mit ihm über die, in Anführungsstrichen, Wahl in Russland. Herzlich willkommen, Thomas Roth.
Ja, schönen guten Tag.
Es ist eine große Freude für mich aus zwei Gründen. Zum ersten, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, haben auch ein paar berufliche Schnittmengen und wir sind miteinander befreundet. Darf ich dich, Thomas, zum Einstieg fragen? Wladimir Putin ist mit 87,28% der Stimmen als russischer Präsident wiedergewählt worden. Wie viel ist diese Zahl wert?
Nein, natürlich gar nichts. Das war keine Wahl. Das war ein Propagandatheater, das allerdings ziemlich konsequent durchgezogen worden ist. Aber eines ist vielleicht doch nicht ganz uninteressant an den 87%. Das hat mit den Wählern wenig zu tun. Das war vorher klar, was da am Ende rauskommen muss. Nur bei den Wahlen davor war das eher so unterhalb der 80er. Insofern war man da, glaube ich, etwas entspannter. Aber Putin scheint es nun wichtig zu sein. 87%, wir nähern uns Nordkorea, was die Ergebnisse angeht, dann vielleicht auch irgendwann mal 100 werden. Aber das ist dann so lächerlich, dass sie das dann auch nicht machen am Ende. Aber was die Wahl angeht, man muss einfach immer wieder klar sagen, es war keine Wahl. Das wird so organisiert. Die Menschen trauen sich nicht anders, werden zum Teil unter Druck gesetzt, aber auf jeden Fall dahin zu gehen, das ist die Zahl wert.
Was ist mit der Zahl 74%? Also offizielle Wahlbeteiligung 74%. Wie schätzt du das ein?
Ja, ganz genau so. Das macht gar keinen Sinn, wenn wir, was ja richtig ist, wenn du das so fragst, aber wenn wir das behandeln, als wäre es irgendeine relevante Wahl in dem Sinne, was Zahlen angeht. Das ist wurscht. Da finde ich schon für mich jedenfalls interessanter eine ganz andere Wahrnehmung, würde ich sagen. Nämlich, dass der Alexej Nawalny, der ja in Haft umgekommen ist, noch vor der Wahl, noch zu Lebzeiten sagte, ich meine, es war er noch, kommt alle um 12 Uhr, geht wählen und es waren doch relativ für russische Verhältnisse unter dem Druck einer Diktatur, relativ viele Menschen, genauso wie sie dann später auf den Friedhof offenbar heute noch gehen, wenn ich das richtig verstehe. Das sind dann Zeichen, dass die Menschen im Grunde verstanden haben, was da vor sich geht. Das heißt nicht, dass es da Widerstandsbewegungen an diesem Tag gegeben hat, aber das sind so kleine Symbole. Das hat mir heute Morgen eine russische Freundin erzählt, so interpretiert sie das auch. Das ist eine Historikerin, sehr politisch, seit vielen Jahren. Und das übernehme ich dann für mich auch. Also ich denke, das ist das eigentlich wichtige Zeichen. Diese Zahlen, wir müssen einfach Abstand nehmen, das als Wahl zu behandeln, wo man ernsthaft über solche Zahlen, bei uns würde man das natürlich tun, reden kann. Das kann man da nicht.
Also, weil du den Namen Nawalny genannt hast, angenommen, es hätte in Russland freie und geheime Wahlen gegeben und angenommen, jemand mit der Statur und mit dem Charisma von Nawalny wäre gegen Putin angetreten. Wagst du zu prognostizieren, wie eine solche Wahl ausgegangen wäre?
Naja, auf jeden Fall hätte er Stimmen bekommen. Es gibt einen Indikator. Er hat ja mal als Bürgermeister von Moskau kandidiert und ist da immerhin auf 27% gekommen, ohne im örtlichen Fernsehen aufzutreten, also im russischen Fernsehen. Das ist alles Propaganda und staatsgesteuert und geheimdienstgesteuert. Und das war schon ein Achtungserfolg. Das war die letzte Warnung für ihn letztlich. Ab da hat er keine Chancen mehr gehabt, der kam ja dann auch bald in Haft. Aber das wäre sicher ein Faktor gewesen, eine Persönlichkeit und eine Person, die einen Unterschied hätte machen können. Wie groß der am Ende ist, es ist müßig darüber, glaube ich, zu spekulieren. Ja. Solange dieses Regime Putin existiert, wird sie das mit Gewalt, ich betone mit Gewalt, verhindern, dass es eine solche Alternative gibt.
Angenommen, also Nawalny ist das eine, Putin ist das andere und jetzt gibt es für mich überraschenderweise eine Äußerung von Putin unmittelbar nach der Wahl, als er entweder gesagt hat oder angedeutet hat, man sei im Zusammenhang mit Nawalny vor einer Art Gefangenenaustausch gewesen, um so wie soll ich sagen, umso tragischer sei letztlich dieser unvorhersehbare Tod von Nawalny gewesen. Wie ordnest du das ein?
Ja, alles, was Putin in der Hinsicht erzählt, ist Lüge natürlich und Propaganda. Sei es drum, es wird spekuliert, es habe solche Verhandlungen gegeben, dass er ausgetauscht werden könnte. Im Übrigen ist da genannt worden, ich kann das nicht bestätigen, weil ich bei all diesen Gesprächen natürlich auch nicht dabei war, der sogenannte Tiergartenmörder, offenbar ein Geheimdienstmitglied, der einen Regimekritiker übrigens etwa 1,5 Kilometer vom Deutschen Bundestag entfernt und dem Kanzleramt umgebracht worden ist. Den hätte er wohl gern zurück, wenn das stimmt, was da berichtet wird. Ich kann das, wie gesagt, nicht beurteilen, aber ja, auch da ist es müßig. Für Putin ist alles taktisch, da muss man nicht rückschließen, dass der das dann so meint, wenn er es taktisch richtig findet, zu dem Zeitpunkt es so zu äußern, weil er hofft, dass wir, wie wir es gerade tun, das alles aufgreifen und er dann dadurch wieder im Gespräch ist und insofern auch ernst genommen wird und insofern ernst auch, dass er die Wahrheit spräche oder das spräche, was er wirklich denkt. Das ist alles Unsinn. Putin ist ein Machttaktiker und alles, was er sagt, hat genau diese Perspektive und keine andere.
Das offizielle Narrativ, auch befeuert durch die russischen Staatsmedien, vor allem durch das Fernsehen, ist ja nach wie vor, wir als Russland führen einen Krieg gegen den Faschismus in der Ukraine und wir führen einen Krieg gegen einen imperialistischen NATO-Feind. Wer in Russland glaubt das?
Das weiß ich nicht, Wolfgang, weil ich bin leider nicht in Russland. Ich wäre gerne dort. Ich bin hier in Berlin. Ich kann das nicht sagen, aber ich glaube, dass immer mehr Menschen mindestens verstehen, was für eine Art von Regime das ist. Und es waren doch relativ lange Jahre, also das Zeitfenster, in der es ein offenes und in Teilen mindestens auch demokratisches Russland gegeben hat oder das auf dem Weg in eine Art von Demokratie war, da ist schon viel Wirklichkeit auch aus dem Westen eingesickert. Viele in meinem Freundeskreis, auch Kollegenkreis, auch der russischen Kollegen sind ja da überhaupt erstmal zum Reisen gekommen, in den Westen zu reisen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und da ist viel eingesickert. Insofern denke ich, ist da schon so viel da, dass die Russen wissen, was da eigentlich gespielt wird. Aber dann kommt der Druck des Regimes. Er hat auch Sympathien, das ist keine Frage. Das russische Selbstverständnis als großes Imperium ist in vielen russischen Bürgerinnen und Bürgern natürlich drin, auch im Selbstverständnis. Und die eigene Sicht auf die eigene Rolle in der Geschichte, die natürlich vom Staatsfernsehen sozusagen 24 Stunden die ganze Woche verbreitet wird. Und das ist schon ein gewaltiger Druck, eine gewaltige Manipulation. Aber der steckt schon auch in den Menschen drin. Also, wir müssen, glaube ich, akzeptieren, das höre ich auch von meinen Freunden, die das Problem zum Teil in den Familien auch haben. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Aber das gibt es ohne Frage. Wie hoch der Prozentsatz ist, ich weiß es nicht. Das wird die Wirklichkeit am Ende weisen. Der Druck des Regimes ist jedenfalls total. Das hat sich von einem offenen in ein autoritäres System und jetzt in eine Diktatur gewandelt. Und dann muss man diesen Begriff auch so annehmen. Diese Diktatur ist für die Menschen, die Dinge kritisch sehen, sehr gefährlich. Aha. Nicht zuletzt deshalb sind so viele, über 1 Million, wenn nicht mehr, ja ins Exil gegangen. Nicht wenige in Berlin im Übrigen auch, aus der russischen, auch der kulturellen Elite. Große Schriftsteller leben inzwischen längst nicht mehr in Russland, sondern entweder im Baltikum, in Georgien oder zum Beispiel in Deutschland.
Putin hat ja nach der Wahl im russischen Staatsfernsehen eine Rede gehalten und hat da in dieser Rede einen bemerkenswerten Satz gesagt, den habe ich mir rausgeschrieben. Zitat: Alle unsere grandiosen Pläne werden zweifellos umgesetzt und unsere Ziele unbedingt erreicht. Welche Pläne und welche Ziele meint er?
Ja, das ist, müsste man ihn fragen. Auf jeden Fall, was wir wissen, wie er denkt, das ist inzwischen nach all den Jahren klar. Mit Beginn des Überfalls auf die Ukraine ist es noch klarer, dass er sozusagen hemmungslos und ohne ethische Begrenzung. Diesen, im Grunde ist es ein Vernichtungskrieg in meinen Augen. Das kann man auch jeden Abend und jeden Tag in den Nachrichtensendungen sehen, der darauf aus ist, diesen Staat zugrunde zu richten, ihn zu zerstören und Russland einzuverleiben. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan. Und wenn wir nicht ernsthaft das in Rechnung stellen, dass das so sein kann, wenn ich das richtig beurteilen kann, dann würde ich sagen, ist die Lage für die Ukraine bedrohlich, in jedem Fall. Das scheint so zu sein, dass die Gefahr besteht, dass im Südosten insbesondere die Front auch zusammenbrechen könnte, weil Munition ausgeht und die Waffen fehlen, die sie brauchen, um sich zu verteidigen. Das ist ganz sicher in meinen Augen sein Plan. Und die Frage ist, was passiert dann, wenn ihm das gelingt? Glaube ich, wird er weitergehen. Das ist sein, nach seinem Selbstverständnis. Er erklärt das ja auch. Er führt ja den Krieg A gegen den in der Ukraine so nicht vorhandenen Faschismus, aber dann auch gegen Europa, also dieses dekadente Europa, das die russischen Werte nicht teilt. Und wenn ihm das gelänge, dann steht er an den Grenzen von mindestens 4 NATO-Staaten. Und die Frage ist, was passiert dann? Ich halte ihn für gefährlich, sogar für sehr gefährlich, und würde vorschlagen, dass man das wirklich ernst nimmt. Das heißt, die eigene Verteidigungsbereitschaft überdenkt. Das beginnt ja jetzt auch in der Politik, soweit ich das verfolgen kann, auch in der deutschen Politik, mit dem deutschen Verteidigungsminister, der das auch mal klar ausspricht. Er sprach, glaube ich, von kriegstüchtig zu werden. Das klingt furchtbar und in unser aller Ohren alles andere als wünschenswert. Aber wenn man sich mit Putin auseinandersetzt, ist besser, du bist darauf vorbereitet. Denn er ist es dann, oder jedenfalls versucht er das.
Über die deutsche Russlandpolitik und auch über die möglicherweise ziemlich naive Einschätzung der Person Wladimir Putin werden wir im Laufe unseres Gesprächs sicher noch eingehend drauf kommen. Lass uns auf der Zeitachse mal ein paar Jahre, eigentlich ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Du bist jemand, der erstmal auf den ersten Blick mit Russland gar nicht so viel zu tun hat, weil geboren in Heilbronn, genau. Studium in Heidelberg. Dann hat der Süddeutsche Rundfunk, so hieß das damals, angeklopft. Erste Station war in deinem Fall, glaube ich, auch Heidelberg.
Ja, das war im dortigen regionalen Studio und dort habe ich dann ein Hörfunkvolontariat begonnen, beim Süddeutschen Rundfunk, genau.
Dann hat es dich nach Stuttgart verschlagen in eine Redaktion, die hatte den schönen Namen Point, also englischer Punkt. Eine Jugendfunksendung, die damals deshalb was Besonderes war, weil Rockmusik im Radio ja noch irgendwie so eine ganz exklusive Veranstaltung war. Und das war auch der Zeitpunkt, wo unsere Wege, unsere beiden Wege, sich das erste Mal gekreuzt haben.
Ja, zum Glück.
Ja, vielen Dank. Ja, ich dachte, ich habe es vielleicht ein bisschen zu poetisch formuliert. Aber so war es dann letztlich. Wir haben viel zusammen gemacht. Dann ging das auch wieder ein Stück weit auseinander. Du bist dann zum Fernsehen gegangen. Deine erste Auslandsstation, die dich, glaube ich, auch sehr, sehr geprägt hat, letztlich bis heute, war Südafrika.
Richtig, ja, genau.
Warum?
Das war eine unglaublich spannende Zeit, weil als ich kam, war Nelson Mandela noch im Gefängnis, nicht auf Robben Island, da war er schon runter, also von dem berüchtigten Gefängnis, das auf einer Insel in der Kapstadtbucht liegt, sondern da war er schon im Victor Vester, also ein Landgefängnis. Und als er dann freikam, hatte ich die Gelegenheit, viel mit ihm unterwegs sein zu dürfen als Journalist und ihn zu begleiten. Und er war so ein außergewöhnlicher und besonderer Mensch, der mich, viele, viele andere auch, aber eben auch viele Menschen, die wie jetzt ich aus Europa kamen, sehr geprägt hat. Das war ein Mensch, der im Kern aus sich heraus friedfertig war. Ja. Es hätte das Gegenteil sein können, ne? Wenn man sich überlegt, du bist 27 Jahre im Gefängnis, der Apartheidstaat hat gewütet, insbesondere in den Townships. Die Anti-Apartheidsbewegung war langsam erst im Aufbau. Übrigens auch die Berichterstattung auch allmählich erst in den 70er Jahren dann kritischer dem System gegenüber. So, und nun kam er da raus und ich war dabei, als er in Kapstadt auf dem Rathausbalkon stand und alle, die zigtausende, die da standen, warteten, was wird er jetzt sagen? Man hätte es verstanden, wenn er gesagt hätte, zündet den Laden hier an. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er sagte, Dear friends, I've got a message for you. It's a message of reconciliation, also Versöhnung. Und das so mit als erste Sätze, ja, das war schon eine menschliche Größe und hat den Weg des Landes geprägt und viele Menschen, die das erleben durften, mit mich auch.
Ja, ein großartiger Staatsmann, dem die Welt es zu verdanken hat, dass dieses Apartheid-System aus sich heraus renoviert und überwunden werden konnte. Etwas, was wir unter den politischen, geopolitischen, strategischen Bedingungen des Jahres 2024 wir uns kaum mehr vorstellen könnten.
Aber eines können wir, Wolfgang, trotzdem daraus lernen. Und zwar, es ging ja auch, gingen einige Jahre der Sanktionen gegen Südafrika, die einigermaßen wirksam wurden. Je stärker die Anti-Apartheid-Bewegungen, auch bei uns in Deutschland, dann wurden, einer der Anführer war, wenn ich mich recht erinnere, oder sehr engagiert, war Willy Hoss, ein Betriebsrat aus Stuttgart. Das dauerte Jahre. Das Massaker an den Schülern in Soweto war 1976. Und es dauerte 14 Jahre, bis Nelson Mandela dann aus dem Gefängnis kam. Aber das hat Auswirkungen auf das System gehabt. Und nun gibt's ja inzwischen auch immer wieder mal die Debatte, macht Sanktionen gegen Russland, macht das wirklich Sinn? Und da kann ich nur sagen, aus der Erfahrung würde ich sagen, ja, wenn man weiß und versteht, dass Sanktionen immer etwas Langfristiges sind. Ja. 14 Jahre sind 14 Jahre. Klar. Aber sie waren natürlich richtig.
Russland war deine zweite Auslandsstation und da gab es dann, wenn ich es richtig sehe, insgesamt 3 Turns als Korrespondent in Moskau. Erster Turn war Anfang der 90er Jahre, da gab es einen gewissen Boris Jelzin, dem du wie nahe gekommen bist damals?
Ich würde sagen, relativ nicht so nah wie Nelson Mandela, weil die Verhältnisse in Moskau natürlich völlig andere waren. Aber ich kam da noch hin zu Zeiten der Sowjetunion, Anfang 1991, Michail Gorbatschow. Da war gerade der gesamte Umbau, also Präsident der Sowjetunion sollte er werden. Boris Jelzin war in Moskau schon engagiert, stabil in politischer Funktion und dieser gewaltige Umbruch, Perestroika, Glasnost sind die entsprechenden Begriffe, war im Gange und das Ende war der Zusammenbruch, nämlich der Putsch gegen Gorbatschow. Zu der Zeit war ich schon in Moskau und habe das hautnah miterlebt, in der Tat. Also, wenn du so willst, war mein persönliches Glück, übrigens auch Glücksempfinden, als ich dort war. Ja, das ist ja schön, wenn man sieht, wie die Menschen sich auf dem Weg in die Freiheit freuen, ja, und wie bewegt sie sind. Das waren wirklich erstaunliche und sehr besondere Tage in Moskau zu Zeiten des Putsches und als er dann auch zusammenbrach. Da ging das Zeitfenster auf für eine offene Gesellschaft, ich sag's mal so, Beginn Ansätze von Demokratie nach 70 Jahren Sowjetkommunismus. Das war schon in der Tat eine sehr besondere Zeit und insofern durfte ich das da auch nochmal erleben. Und dieses Zeitfenster ging auf und Putin hat es nun mit der Brutalität seiner Armee, seines Sicherheitsapparates, des Geheimdienstes wieder zugeschlagen.
Dieser Putin, wenn ich das sagen darf, hat ja dann in deinem zweiten Turn als Korrespondent in Moskau Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre eine Rolle gespielt. Da ist er nach oben gespült worden. Also die Historiker werden das besser einordnen können als ich. Aber möglicherweise hat auch ein gewisser Boris Jelzin dafür gesorgt, dass dieser Wladimir Putin schlussendlich sein Nachfolger wurde und das Land dann auf so grausame und groteske Art und Weise abgewickelt hat.
Ja, das kann man so sagen. Also ich lasse jetzt mal ein paar Stationen aus. Putin kam aus Deutschland zurück, war dann in St. Petersburg, wo er ja auch herkommt und geboren ist. Schließlich Stellvertreter des damals dortigen Bürgermeisters Sobchak, kam dann Jahre später in die Kremlverwaltung nach Moskau und dort ist er wohl dann einigen aufgefallen. Boris Jelzin war da schon Präsident. Ich glaube, man kann es auf einen ganz kurzen Nenner bringen, der Kreis um Jelzin herum. Ich will die Einzelnamen jetzt gar nicht nennen, wenn man da nicht Fachmann ist, dann wird man sich das nicht merken können. Beresowski ist einer davon, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen, haben sich diesen Herrn ausgewählt, weil sie, glaube ich, dachten, der ist steuerbar. Mhm. Das haben damals, glaube ich, viele gedacht. Das war ein fundamentaler Irrtum, wie wir heute alle wissen. Und das hat auch sehr schnell begonnen, als er zuerst Geheimdienstchef, dann Ministerpräsident und schließlich auch zum Jahreswechsel russischer Präsident wurde und als solcher dann ein paar Monate später auch gewählt. Und dann begann er an diesem Fenster zu arbeiten, um das wieder zuzumachen und den Weg der russischen Demokratie zu blockieren. Übrigens, Russland hat ja ganz, ganz wenige Zeiträume gehabt, wo da überhaupt auch nur eine Chance auf sowas bestand. 1917 war ein paar Monate lang ein ähnliches Fenster geöffnet. Das hat dann die Bolschewisten mit ihrem Staatsstreich und einem dann unglaublich brutalen, über Jahre währenden Bürgerkrieg auch wieder geschlossen. Also es ist irgendwo auch ein Drama in der russischen Geschichte.
Du selbst hast Putin ja ein ums andere Mal erlebt. Du hast ihn getroffen, du hast ihn interviewt. Würdest du im Rückblick sagen, auch ich habe mich ein Stück weit in dieser Person geirrt und habe mich ein Stück weit auch von einem Mann, der ja die KGB-Tugenden verinnerlicht hat, einlullen lassen?
Ja, ich würde vielleicht nicht das Wort einlullen, denn wir und auch andere Kolleginnen und Kollegen, wir waren ja schon aufmerksam. Aber in der Tat war er eine interessante Erscheinung, wenn man ihm näher begegnet ist, in Anführungsstrichen näher, also als Journalist vor und nach einem Interview, dann war er witzig. Er war sozusagen, wenn man von Boris Jelzin kommt, der alkoholkrank war, das kann man glaube ich heute sagen, so also wirkte er auch jedenfalls in den letzten Jahren. Das war bei ihm genau umgekehrt. Er wirkte sehr fit, auch körperlich fit, physisch, psychisch, war gut vorbereitet, hatte Formulierungen, die zum Teil ironisch waren, wenn nicht gar sarkastisch, also durchaus sehr anders als die üblichen Sowjetfunktionäre vorher. Also ich brauchte doch eine ganze Zeit, um zu verstehen, wer dieser Mensch eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, das ging relativ vielen Journalisten, übrigens nicht nur Journalisten, sondern auch, wir erinnern uns an die Rede im Deutschen Bundestag und viele Begegnungen mit durchaus klugen Menschen, auch bei uns in Deutschland, die zunächst auch jedenfalls ihn anders eingeschätzt haben, als sie es dann zwangsläufig dann doch tun mussten, wie wir alle.
Wobei, wenn du diese Bundestagsrede ansprichst, wo ja dann die Abgeordneten aller Parteien letztlich aufgestanden sind und applaudiert haben, das war zu einem Zeitpunkt, da hatte Putin schon Tschetschenien zu verantworten und da hat er auch mit einer nicht mehr versteckten Aggressivität von den Verrätern gesprochen, von den Menschen, die man wie Ungeziefer auslöschen müsse.
Ja, aber das war nicht eine Bundestagsrede.
Nein, in der Bundestagsrede nicht. Aber zeitgleich gab es andere Auftritte, wo man das hätte sehen können.
Ja, noch nicht so, also jedenfalls nicht im Westen Europas. In Russland ja, so haben wir ihn dann auch wahrgenommen. Der zweite Tschetschenienkrieg, den er da entfaltet hat, war vor einer unglaublichen Brutalität. Ich war selbst dort, um von dort aus zu berichten. Das war schon von einer Härte, die viele auch mich überrascht hat, weil man das gar nicht so sich vorstellen konnte. Aber das war dann, glaube ich, doch schon sein Charakter. Aber aus der Sicht der europäischen Öffentlichkeit, wenn man ehrlich ist, war Tschetschenien dann doch irgendwo im Kaukasus ziemlich weit weg und nicht so nah. Die Berichterstattung war, glaube ich, realistisch zu der Zeit schon von vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist einfach nicht so angekommen. Und von dem Hintergrund der Rede, das ist die berühmte Kreide, die er dann in der Stimme, in der Haltung hatte, würde man heute sagen, die war schon überzeugend. Und du hast es gesagt, das waren alle Parteien im Deutschen Bundestag sehr happy mit dieser Rede. Und man konnte, wenn man wollte, darauf Hoffnungen aufbauen, weil man den Hintergrund Tschetschenienkrieges, eines der Stichworte, noch nicht so präsent hatte. Ja. Das hat sich dann geändert. Aber das war ein Lernprozess für viele und für mich auch.
Du hattest dann einen dritten und relativ kurzen Moskau-Turn als Korrespondent Ende der Nullerjahre. War das dann damals so, wenn du zurückblickst, dass das Zeitfenster, von dem du vorhin gesprochen hast, da schon zu war?
Ja. Das war aus meiner Sicht, also mit einem krachenden Schlag zu 2007 mit seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz, da hat er sich ausformuliert, da war klar, welche Aggression in diesem Mann steckt. hat aber trotzdem, obwohl das nun wirklich in Deutschland, also in München stattgefunden hat und breit dokumentiert worden ist, nicht die Auswirkung gehabt, die man hätte eigentlich sich erhoffen müssen. Nämlich, dass der Charakter und die Gefährlichkeit dieses Mannes allmählich klar wird. Man hätte es im August 2008 sehen können. Das war die Auseinandersetzung in Georgien, wo seine Armee dann bis etwa 40 Kilometer, 45 Kilometer vor Tiflis, der georgischen Hauptstadt, dann gerollt und gefahren ist. Ich war dort und habe das mit eigenen Augen da gesehen. Das war natürlich sehr gefährlich. Und die im Grunde Annexion von zwei Teilen Georgiens, und zwar keinen kleinen Teilen Georgiens, das erleben wir heute in großem Maßstab als Überfall auf die Ukraine. Das hatte sich da alles schon abgezeichnet. Und trotzdem waren noch Pipelines möglich, war eine Annäherung möglich und eine viel zu unkritische Sicht auf diesen russischen Präsidenten.
Du bist heute der Vorsitzende des Lev Kopelev Forums. Lev Kopelev, ein russischer Germanist, der, als er jung war, glaube ich, ein glühender Kommunist war, der dann immer skeptischer geworden ist gegenüber diesem sowjetischen System, der dann in Opposition gekommen ist, schlussendlich aus der Sowjetunion ausgebürgert wurde und dann die restlichen Jahre oder Jahrzehnte in Deutschland gelebt hat. Wie nah bist du diesem Lev Kopelev gekommen?
Ach, schon sehr nah. Er war eine Figur in Köln. Er war ein großer Humanist, ein Schriftsteller, ein Autor, ein enger Freund von Heinrich Böll und Annemarie Böll und vielen anderen mehr, Marion Gräfin Dönhoff, Wolf Biermann, all solche Persönlichkeiten haben ihn umgeben. Er hatte eine große Strahlkraft, eine ungeheure Bildung. Er kannte sich in der russischen Literatur sowieso aus, in der ukrainischen im Übrigen auch. Er sprach auch ukrainisch. Er ist nämlich in Kiew geboren. Insofern war er eigentlich Ukrainer, auch wenn man damals das sozusagen als Sowjetbürger verstanden hat. Nein, das war ein beeindruckender Mann, der sich, wie du richtig sagst, gewandelt hat von glühenden Kommunisten unter relativ dramatischen Umständen, sich Stück für Stück davon im Laufe seines Lebens entfernt hat. Der eigentliche, glaube ich, wichtigste Punkt war seine Verhaftung, als er mit der Sowjetarmee, er war Teil der Sowjetarmee natürlich, er war Oberst Richtung Königsberg, heutigem Kaliningrad, Richtung Berlin vorgerückt ist und dann von der russischen Geheimpolizei verhaftet wurde, von der Militärpolizei. Warum? Weil er sich für die Schonung der deutschen Zivilbevölkerung damals in Ostpreußen in dem Fall eingesetzt hat und er ist dann wegen Mitleid mit dem Feind angeklagt worden und war 10 Jahre im Gulag. Über all diese Zeit hat er in mehreren Autobiografien dann Rechenschaft abgelegt und als er aber da dann angekommen war, traf übrigens da Alexander Solzhenitsyn auch im Gulag und war da auch insofern, das war auch eine prägende, sehr kontroverse dann im Laufe der Zeit Freundschaft. Immerhin eine große Figur, der sich durchgekämpft hat hin zu seiner Überzeugung für Demokratie und sich mit einer Intensität Rechenschaft öffentlich darüber abgelegt hat, die heute noch, wie ich finde, lesenswert ist in seinen Biografien.
Ja. Du hast vorhin schon erzählt, dass sehr viele russische Intellektuelle ins Exil gegangen sind oder ins Exil gehen mussten. Viele von ihnen leben auch in Deutschland. Einige von ihnen leben in Berlin, beispielsweise Irina Scherbakowa, eine russische Germanistin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, die inzwischen auch verboten ist in Russland. Ihr seid, glaube ich, auch befreundet, also ja. Irina Scherbakowa und du. Hat sie sich in diesem neuen Leben in Deutschland inzwischen eingerichtet oder einrichten können? Oder hat sie möglicherweise auch noch die Hoffnung, irgendwann eines Tages doch nochmal nach Russland zurückkehren zu können?
Ich glaube, Irina würde sagen, diese Hoffnung geben wir nicht auf. Und sie ist eine sehr kluge, sehr gebildete Frau, die ein kluges Buch insbesondere geschrieben hat. Ja, Es ist schwer, soweit ich das beurteilen kann, ist es für alle schwer, im Exil zu leben. Ich habe mich als Student der Literatur ja viel mit Exilliteratur, deutscher Exilliteratur befasst. Und da sind viele Konflikte ja auch sichtbar geworden innerhalb dieser Community im Exil. Die Gefahr ist groß, dass der Druck des Regimes, die Hoffnungslosigkeit, die existenziellen Ängste dann dazu führen, dass es da Risse gibt. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, die jetzt im Exil sind, deren Eigentum, also zum Beispiel die Wohnung, die Bücher, die Bibliothek, die man hat, kann über Nacht eingezogen werden und man steht mit null da. Wenn man jetzt nicht in dem Lebensalter ist, wo man sagen würde, gut, mit 25 komme ich da irgendwie längst, sondern zum Beispiel mein Lebensalter hat, nämlich 72, das ist eine ganz große Schwierigkeit, damit umzugehen. Und das wirkt sich, soweit ich das beobachten kann, natürlich auch in der Exilgemeinde aus. Aber was mich sehr beeindruckt, Frau Scherbakowa ist ja Mitgründerin von Memorial, also dieser russischen Menschenrechtsorganisation, die unglaublich gute Arbeit in Russland gemacht hat, nämlich im Aufklären der Verbrechen der Organisation, die einen Herrn Putin beschäftigt hat, nämlich der KGB, in dessen Tradition er sich auch sieht und auch natürlich stolz darauf ist. Memorial, das ist ein Grund, weshalb die auch verboten worden sind, hat versucht, genau das aufzuklären. Was haben die eigentlich wo gemacht? Wen haben die wo erschossen? Und all diese Dinge. Das beeindruckt mich schon, wie diese Menschen, die dort engagiert waren, wenn sie ins Exil gegangen sind, sich dort versuchen zu organisieren, zu artikulieren und auseinanderzusetzen und sich eben nicht, wie soll ich sagen, gegeneinander in Stellung bringen zu lassen. Das ist, glaube ich, nicht einfach, aber die Kontakte mindestens, die ich habe, da habe ich schon den Eindruck, dass das im Großen und Ganzen ganz gut gelingt. Das hängt übrigens auch sehr davon ab, wie wir mit diesen Menschen umgehen, wie wir sie unterstützen, auch ganz praktisch im Alltag. Ob wir da versuchen, Türen zu öffnen und aus unserer eigenen Geschichte zu lernen, nur dass wir eben das exilgebende Land sind und das dann auch unbedingt tun sollten. Je mehr wir das tun, desto leichter wird es für diese Menschen, die dann bei uns ankommen.
Sind denn Leute wie Irina Scherbakowa noch auf dem russischen Radar? Ich frage auch deshalb, du hast vorhin diesen Tiergartenmord angesprochen, also ein Georgier, der in Tschetschenien gegen Russland gekämpft hat, wird in Berlin, mitten in Berlin, liquidiert. Das muss jetzt natürlich nicht diese Dimension annehmen, aber die russische Propaganda ist sehr vielfältig. Die Bedrohungsszenarien, die von Russland ausgehen, die gibt's auch in vielen Schattierungen. Wie schätzt du das ein?
Naja, so wie wir beide jetzt darüber reden, reden natürlich andere auch darüber, auch im russischen Exil. Das ist gar keine Frage. Vor allem, wenn man weiß, zu welcher Brutalität dieses putinsche Regime, und zwar nicht nur in Russland oder in der Ukraine oder den angrenzenden Ländern, wenn sie denn die Möglichkeit dazu erhielten, vorgeht, der weiß natürlich, und davon gehe ich aus, dass der russische Geheimdienst in Deutschland, insbesondere in Berlin, natürlich unterwegs ist. Und wir wissen ja, dass auch der Bundestag schon von russischen Hackern angegriffen worden ist und vieles andere mehr im Sinne von Abhören. Davon muss man ausgehen. Davon sollte jeder ausgehen, aber natürlich die russischen Exilantinnen und Exilanten natürlich insbesondere. Man weiß, man muss bei diesem Regime mit allem rechnen, bis hin, du hast es erwähnt, wie dieser Tiergartenmord. Ich sage es noch einmal, das ist 10 Minuten Fußweg. Dann ist man am Kanzleramt, vielleicht 12 Minuten, dann ist man am Deutschen Bundestag. Das ist im Herz der deutschen Demokratie. Ja. Das ist kein Zufall. Man muss sich den Gedanken abgewöhnen, dass das jetzt irgendwie Zufall ist. Das ist kein Zufall, das sind Zeichen, die man, wenn man klug ist, ernst nimmt.
Ein paar Sätze noch, Thomas, über die deutsche Politik, auch über die Irrtümer der deutschen Politik, Russland und Putin betreffend. Also wir hatten diese fatale Energieabhängigkeit von Russland. Wir haben, oder letztlich die deutsche Politik hat die Bundeswehr komplett runtergewirtschaftet, dass die schlussendlich nicht einsatzfähig ist, jedenfalls in weiten Teilen nicht. Dann die Fehleinschätzung der Person Putin, wobei die SPD da möglicherweise und in Einzelfällen bis heute keine besonders ruhmvolle Rolle spielt.
Ja, man muss es wahrscheinlich heute so sagen, wobei ich will es gleich dazu sagen, ich war auch ein großer Verehrer der Ostpolitik von Willy Brandt, weil ich glaube, vielen Deutschen und manchen geht es heute immer noch so, wir hatten doch alle diesen vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit in der Sowjetunion, bei weitem übrigens nicht nur in Russland, das ist auch einer der zahlreichen Insuffizienzen bei dieser Debatte, das war Polen natürlich, Weißrussland, die Ukraine, wo die schrecklichsten Massaker stattgefunden haben und die Vernichtungs-KZs aufgebaut worden sind. Aber es betraf auch Russland. Und jeder, der einigermaßen bewusst denken konnte und vielleicht auch am besten heute noch kann, will natürlich, und ich sage das heute vor dem Hintergrund der Dramatik der Situation, wie wir sie haben, natürlich Frieden mit diesem Russland. Ich habe 10 Jahre da gelebt. Das ist kein Zufall. Wenn man das nicht macht, dann geht man da spätestens nach ein paar Jahren wieder weg und sucht sich was anderes. So. Also ich glaube zu wissen, wovon ich rede und glaube auch zu wissen, was das bedeutet, wenn man einem Land so zugeneigt ist. Und anfangs der 90er Jahre, glaube ich, ging das ja wie eine, zu Recht ja auch, wie eine Welle durch Deutschland, dass man sagte, nun finden wir da diesen Frieden. Wir finden mit vielen Fehlern und Schwierigkeiten doch irgendwie zusammen. Und ich erinnere mich am Veteranentag, also am 8. beziehungsweise in Russland am 9. Mai, Kriegsende, da habe ich auch öfter in solchen Familien gedreht, wo die Männer da im Zweiten Weltkrieg waren. Dafür. Und ich wurde da als vergleichsweise junger Deutscher sehr versöhnungsbereit aufgenommen. Das hat mich schon sehr auch ergriffen, ganz ohne Frage. Und ich glaube, dieses für Putin völlig unverdient, ja, diese Art von Wunsch, doch diesen Frieden hinzubekommen, ja, der prägte die Sehnsucht von vielen deutschen Menschen. Man sah, die Popularität von Gorbatschow hat unter anderem damit ja auch zu tun, dass man so das Gefühl hatte, da erfüllt sich nun endlich sowas, was wir eigentlich alle wollen, nämlich die Brücke nach Osten, den Austausch, die Öffnung. Ja. Das ist heute zerschlagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und das ist auch legitim. So, die SPD hat, glaube ich, das Problem, dass sie ihre Geschichte nun umerzählt muss, der ein oder andere Politiker umso mehr, um zu sehen, die Zeiten sind heute völlig andere. Ich glaube, dass die beginnende Ostpolitik damals trotzdem ein richtiger Schritt war. Nur vieles, was danach kam, war falsch. Und dazu gehört auch die aktuelle Politik in Teilen. Wobei man heute sagen muss, wenn ich nun sehe, wie doch, wenn man es realistisch diskutiert, die Unterstützung aus Deutschland in die Ukraine ist. Ich will jetzt gar nicht die Taurus-Debatte und diese Dinge anfangen, aber die Unterstützung ist jedenfalls durchaus da. Das Problem war, glaube ich, und ist es immer noch, die zum Teil jedenfalls die Zögerlichkeit, mit der darüber geredet und mit der auch entschieden worden ist. Das ist in einer gewissen Weise ein Drama, aber dieser Versuch der Wirklichkeitsvermeidung kommt ein bisschen auch aus dieser Tradition und die muss aufhören, weil Putin sieht das als Schwäche und er wird sie, und das tut er ja jetzt schon, brutal ausnützen.
Aber Wirklichkeitsvermeidung, Thomas, hat es ja ein Stück weit auch in den deutschen Medien gegeben. Ich darf einen Namen ins Spiel bringen, Hubert Seipel. Ein Journalist, der Putin Bücher geschrieben hat, der Putin Filme gemacht hat und der, wie sich dann viel später herausgestellt hat, sehr viel Geld aus Russland bekommen hat. Und da gab es auch öffentlich-rechtliche Sender, die seine Filme gezeigt haben und es gab renommierte Verlage, die seine Bücher ausgebracht haben.
Ja, aber fairerweise muss man ja sagen, das wusste ja keiner. Ich natürlich auch nicht. Das kam nun im Zuge der letzten, 2 Jahre oder sowas, dann Stück für Stück raus. Dass das möglich war, darüber muss man reden. Die Frage, welche...
Aber lass es uns doch konkret machen, Thomas. Also ja. Es gab beispielsweise, ausgehend von deinem Heimatsender, dem WDR, dem Westdeutschen Rundfunk, große Vorbehalte gegen die Person Hubert Seipel, der wiederum eher vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk, protegiert wurde.
Ja, soweit ich weiß, wird das, oder hoffe ich jedenfalls, wird das aufgearbeitet, wie es dazu kommen konnte und dass es dazu nicht mehr kommen darf. Die Frage ist, ist das ein Symptom von dem, worüber wir jetzt so die letzten 10, 20 Minuten geredet haben oder nicht? Das ist vielleicht eine andere Frage. Man ist nie gefeit vor Fälschern. Das kann immer passieren. Da wissen andere Medien auch davon zu berichten. Das ist bedauerlich. Was man tun kann, ist, dass man aufarbeitet, arbeitet. Aber richtig ist, der Westdeutsche Rundfunk hat da von Anfang an große Skepsis gezeigt und gehabt. Da waren es sehr, sehr, sehr kompetente Korrespondentinnen, wie Ina Ruck zum Beispiel, die heute noch von Moskau aus arbeitet.
Oder Udo Lilischkis.
Udo Lilischkis beispielsweise. Das sind aus meiner Sicht hervorragende Journalistinnen und Journalisten, die sehr realistisch, klar und in meinen Augen gut darüber berichtet haben. Trotzdem hat es dieser Herr Seipel geschafft, da einen Fuß in die Tür zu bringen. Und man muss, glaube ich, diskutieren, welche Kontrollmechanismen haben da versagt, obwohl es eben diesen Widerspruch gab, in dem Fall vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja.
Das darf nicht mehr passieren.
Einen letzten Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Die Arbeitsbedingungen, weil du auch Ina Ruck gerade ins Spiel gebracht hast, die Arbeitsbedingungen deutscher Journalisten in Moskau. Haben die sich ganz offenkundig ein Stück weit verschlechtert? Müssen auch deutsche Journalisten, deutsche Fernsehkorrespondenten damit rechnen, dass sie, wenn es blöd läuft, aus dem Land geworfen werden?
Davon gehe ich aus. Ich arbeite da jetzt nicht dort und habe jetzt nicht den Einblick in den Alltag, obwohl ich gelegentlich eine gewisse Verbindung dann natürlich dorthin habe. Aber wenn ich es richtig verstehe, sind die Akkreditierungen, also die quasi die Arbeitszulassung auf 3 Monate beschränkt, können natürlich sofort beendet werden oder nach 3 Monaten nicht mehr verlängert werden. Also wir hatten früher 12 Monate und dann musste die wieder um ein weiteres Jahr.
Ja.
Das war es dann aber auch verlängert werden. Das war noch in der vor-Putinschen Zeit und sogar noch in Teilen zu seiner Zeit. Als ich da ausgereist bin, hatte ich noch eine solche Akkreditierung, wie das heißt. Ja. Das übt natürlich Druck auf die Kolleginnen und Kollegen aus, die von denen wir gesprochen haben. Die lassen sich davon nicht beeindrucken. Die sind professionell.
Und dann gibt es natürlich auch noch, das darf man auch nicht vergessen, und an ihn sollte man auch immer wieder erinnern, den Fall Gershkovich, also ein Reporter des Wall Street Journal, der seit einem Jahr in russischer Haft sitzt.
Ja, das ist auch ein Zeichen für alle anderen. Euch kann hier alles passieren. Davon muss man ausgehen. Wir hoffen natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen entsprechend geschützt sind. Aber im putinschen Regime, wenn das Regime sich entschließt, Leute aus dem Land zu werfen oder unter irgendwelchen Vorwänden in Haft zu nehmen, dann passiert das schlicht und einfach. Ich habe da so eine Theorie, da bin ich nicht der Einzige. Er braucht so eine kleine Menge an, ich sag mal, verfügbaren Austauschobjekten, um so jemand wie diesen Tiergartenmörder vielleicht am Ende doch auszutauschen. Ich glaube, der Kollege, der amerikanische, von dem du sprachst, könnte so eine Figur sein, wie die Basketballspielerin, die sie auch relativ lange da in Haft gehalten haben. Mhm. Die Gefahr droht, glaube ich, immer. Und ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die derzeit unter den Umständen in Moskau arbeiten. Die gehen mit Sicherheit davon aus, dass der Geheimdienst ein enges Auge auf sie hat. Auch was wir früher hatten, nämlich die Möglichkeit quer durch Russland bis nach Wladiwostok und zurück und von Nord nach Süd zu reisen, über eine ganze Reihe von Jahren ohne jede Aufsicht. Jedenfalls habe ich es nicht bemerkt, sagen wir es mal so. Das ist heute natürlich anders. Ja. Also ich höre von Kolleginnen und Kollegen, die wissen, dass der Geheimdienst da quasi mit ihnen unterwegs ist und die Arbeit dort natürlich unheimlich schwierig ist. Umso wichtiger ist, wenn sie sie machen, wie sie sie machen. Denn wir brauchen, wenn es immer geht, natürlich Aufklärung aus dieser Ecke, gar keine Frage.
Ein letzter und kurzer Blick in die Zukunft. Angenommen, wir würden dieses Gespräch, das wir jetzt im März geführt haben, sagen wir mal Ende des Jahres führen, also nach den US-Wahlen. Worüber würden wir uns unterhalten?
Oh je, das ist eine, also diese, wenn die US-Wahl so endet, dass ein Trump Präsident wird und Putin noch Präsident in Russland ist, das ist Perfect Storm, wie der Amerikaner sagt. Das ist der perfekte Sturm. Dann haben wir die schlechteste und, wie ich auch finde, bedrohlichste für Europa insbesondere Konstellation, die man sich vorstellen kann. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, aber es kann dazu kommen. Deshalb sollte man sich natürlich irgendwie auch darauf vorbereiten. Ich habe den Eindruck, Eindruck, allmählich macht die Politik das auch laut, also redet darüber, und das ist am Ende auch wichtig. Aber Wolfgang, wenn wir dann noch ein Stück weiter vorausgucken, ist jedenfalls meine Meinung, natürlich wird dieses Regime untergehen.
Das Regime Putin.
Das Regime Putin untergehen, natürlich. Das hat mit seinem Lebensalter was zu tun. Wie gesagt, der ist 71, also der hat noch eine Zeit, aber auch sein Leben ist endlich. Und bis jetzt gibt es überhaupt kein Modell. Was passiert eigentlich dann? Wer folgt dann? Gibt es irgendeine Art von Machtübergabe? Und das wäre ein bisschen ein Drama, ein erneutes Drama in der russischen Geschichte, dass dieses nicht geregelt ist. Aber ein Kollege hat neulich völlig richtig geschrieben, Putins Haltung ist nach mir die Sintflut. Und das glaube ich auch. Also der lebt in seinem Tunnel des Machthabers, Diktators und von der Historie, wie er das sieht, beauftragten Menschen, das russische Imperium wiederherzustellen. Aber das letzte hat 70 Jahre gehalten und ging auch unter. Also das wird kommen. Und dann muss man sich darauf vorbereiten, auch wir in Europa, dass man die Brücken bauen kann, die dann nötig sind und die Wege dann begehen kann. Das ist wichtig, auch in der jetzigen Russlandpolitik. Das betrifft nun wiederum auch die Exilgemeinde, aber eben nicht nur, dass man das schon so antizipiert, und eine kluge Politik beschäftigt sich mit einem solchen Szenario. Denn Putin wird untergehen, das ist sicher, egal was passiert.
Das war dein Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute, mein Lieber.
Danke, lieber Wolfgang.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.